Noch ist es Sommer. Ich gehe also davon aus, dass ihr euch in den vergangenen Wochen mal mit Sonnencreme eingecremt habt. Aber wie funktioniert die eigentlich? In Sonnencremes stecken spezielle Moleküle, die UV-Strahlung absorbieren und in harmlose Wärme umwandeln. Und dahinter steckt Chemie. Wenn Stoffe miteinander reagieren, Gas entsteht oder sich Eigenschaften wie Farbe oder Geruch verändern, dann seid ihr in der Welt der Chemie. Achtet mal drauf, Chemie ist echt überall. Unser Gast Jean wird uns heute vom Chemiestudium erzählen. Und das ist richtig vielseitig. Es geht von den Grundlagen in anorganischer und organischer Chemie über praktische Arbeit im Labor bis hin zu aktuellen Forschungsthemen wie nachhaltige Materialien, neue Medikamente oder das Arbeiten mit radioaktiven Materialien in unserem Unireaktor. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hi auch an meine Kollegin Annabelle.
Hi. Franziska und ich sind Studienberaterin an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Heute sprechen wir mit Jean. Willkommen, wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Und wir starten direkt mit der üblichen ersten Frage. Was hast du denn studiert oder was studierst du noch und wie bist du damals bei deiner Studienwahl vorgegangen?
Ich hatte ursprünglich den Bachelor auch hier in Mainz studiert, genau, und bin jetzt aktuell im Master im Chemiestudium. Und wie ich ursprünglich dahin gekommen bin, ist eigentlich recht chaotisch, was auch ein bisschen zu mir passt. Ich war schon immer wissenschaftsbegeistert und nach der weiterführenden Schule, die hat bei mir nach der 10. Klasse geendet, habe ich ein bisschen verschlafen, mich für die Oberstufe zu bewerben. Mhm. Und dann letztendlich hat mir meine alte Klassenlehrerin kurzfristig geholfen, noch einen Platz zu bekommen. Es gab damals aber nur noch einen einzigen Platz an einer beruflichen Schule und das war eben der Chemiezweig. Also ich bin dann direkt schon in der Oberstufe genau in die Chemierichtung gegangen und habe mich dann dafür entschieden, dort zu bleiben.
Sehr krass. Das ist echt ein super Beispiel, dass so ein Zufall eigentlich dann zu was führen kann, dass man da dann plötzlich seine Leidenschaft entdeckt.
Auf jeden Fall, ja.
War das denn dann schon in der Oberstufe so, dass du das Gefühl hattest, okay, das interessiert mich gerade richtig, oder war es da noch relativ langweilig? Wie war das da?
In der Schule war es auf jeden Fall auch schon spannend. Ich habe auch schon Begeisterung gehabt, besonders im Labor, wenn man erste chemische Reaktionen gemacht hat und die Natur der Chemie erforscht hat. Aber so richtig Leidenschaft kam dann am ersten Studium auf, auch als ich dann meine Spezialisierung entdeckt habe, auf die wir später bestimmt noch eingehen werden.
Auf jeden Fall. Wie bist du denn dann zu der Entscheidung gekommen, das auch zu studieren? Also hast du noch andere Sachen mal im Blick gehabt oder war dann einfach direkt klar, es wird auf jeden Fall das Chemiestudium?
Actually wusste ich es direkt, ja, es wird das Chemiestudium. Also ich wusste wirklich schon früh, dass ich eine Wissenschaftsbegeisterung habe, also Harald Lecht, Terra X, Wissen macht A, all diese Sendungen haben mir total viel Spaß gemacht zu gucken und auch Leidenschaft ausgelöst. Und basically wusste ich dann, ich habe bereits die notwendigen Grundlagen in der Chemie, um fürs Studium ausreichend vorbereitet zu sein und wusste, okay, das ist der beste Weg, ne, der einfachste Weg, auch wenn man so will, in die Wissenschaft hineinzukommen. Ja, sehr die Entscheidung cool. Habe ich bis heute nicht bereut.
Oh, das ist echt schön.
Ja. Sehr schön. Du hast ja gesagt, die Begeisterung ist im Studium nochmal gestiegen.
Auf jeden Fall.
Durch was ist die denn gestiegen? Also was ist denn cooler im Studium als in der Schulzeit? Kannst du das erklären?
Dass man in den einzelnen Thematiken deutlich tiefer einsteigt. Also da um vielleicht Beispiele zu geben, ich mag es, die Welt um uns herum tiefer zu verstehen. In der physikalischen Chemie beispielsweise habe ich fundamentale Eigenschaften dieser Welt gelernt. Mhm. Wie sich Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe verhalten, wieso sie sich ineinander umwandeln und wie die Zusammenhänge sind. Und also ein Beispiel, an das ich gerade denken muss, es gibt ein verrücktes Phänomen an der Arktis, Icicle Finger of Death, wo Eis relativ schnell von einer Gletscherplatte nach unten wächst und den gesamten Boden in Sekunden einfriert. Durch mein Studium, also dieses Thema wurde gar nicht thematisiert, aber ich habe trotzdem die Grundlagen gelernt, durch die ich diesen Prozess verstehen konnte. Das ist total faszinierend für mich, Prozesse in dieser Welt zu verstehen. Genau.
Ach, cool. Sehr, sehr cool. Jetzt habe ich 100 Fragen gleichzeitig.
Ja, ich auch.
Immer her damit.
Ich auf jeden Fall auch. Was hast du denn noch für Beispiele jetzt im Kopf, wo du sagst, das sind so Sachen, wo du das Gefühl hast, da überall, ich habe es ja im Intro gesagt, überall ist Chemie, da ist es dir dann plötzlich begegnet. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass das irgendwann wirklich so war, dass du plötzlich die Welt durch diese Augen gesehen hast und überall sieht man, dass irgendwie Chemie eine Rolle spielt. Hast du noch ein paar Beispiele dazu?
Da muss ich direkt dran denken. Also ganz klassisch, in der Schule lernt man es auch schon, was für Typen von Bindungen es gibt. Kovalente Bindungen, ionische Bindungen, Metallbindungen. Als ich diese Konzepte richtig begriffen und verstanden habe, habe ich schon als Jugendlicher angefangen, auf Bauteile zu gucken, auf Metall zu gucken und mir die Bindungen in den Materialien vorzustellen und dadurch halt logische Schlussfolgerungen zu ziehen, ne? Dass Metall selbstverständlich leitfähig sein muss, dass wenn eine Beschichtung drauf ist, die anorganisch ist, die nicht aus Metallbindung besteht, die Leitfähigkeit unterdrückt und halt ein hoher Widerstand besteht, dass ja all diese Dinge scheinen logisch und selbstverständlich dann. Vielleicht auch eine Sache, auf die ich noch eingehen will, bei Metall, es gibt einen Prozess, der heißt Cold Welding. Wenn man sich Metall anguckt, scheint es erstmal unintuitiv oder unlogisch, dass Metall nicht zusammenschmelzt, wenn wir das aneinander halten. Wir wissen natürlich, dass Metall schmelzt nicht aneinander. Tatsächlich im Weltall passiert es, wenn Oxide weg sind, wenn Vakuum vorliegt und man Metall aneinander hält, kann es passieren, dass eine Bindung sich ausbildet. Wenn wir uns das molekular angucken, ist das total logisch. Wir haben Metallrümpfe und Elektronengaswolken. Wenn man sie aneinander hält, gehen die Elektronengaswolken aufeinander über und wir haben Metallbindungen. Genau.
Also crazy.
Ja, es gibt verrückteste Prozesse in dieser Welt, die plötzlich sinnig erscheinen, obwohl sie doch unintuitiv sind erstmal.
Irgendwann hatte ich neulich mal die Erklärung gehört und ich habe sie aber wieder vergessen, warum es eben ja auch einen Unterschied macht bei dem Metall, musste ich dran denken, dass sich ja Metall so kalt anfühlt, also anders von der Temperatur als jetzt Holz beispielsweise. Ja. Hier ist ja ein Holztisch zwischen uns, wo die Mikrofone dran geschraubt sind. Kannst du das noch erklären? Woran lag das denn nochmal?
Super gerne. Ja, das ist ein perfekter Beleg dafür, dass unsere eigene Wahrnehmung uns manchmal in die Irre führen kann.
Ja.
Genau, wenn jetzt auch Zuhörer eventuell eine Holzbank anfassen oder ein Glas anfassen oder ein Metall anfassen, wird sich Glas und Metall vermutlich kälter anfühlen. Das ist nicht, weil die Temperatur eine andere ist. Tatsächlich hat alles Raumtemperatur, exakt die gleiche Temperatur. Aber der Wärmeübertrag ist ein anderer. Die Fähigkeit, Wärme schnell auszutauschen. Wenn ich Metall oder Glas anfasse, geht meine Wärme schnell auf das Material über. Das ist, was wir als kalt empfinden. Wenn ich Holz anfasse, geht die Wärme nicht so schnell über. Das ist, was wir als ja tendenziell eher warm empfinden oder nicht kalt, wenn man so will.
Ja, genau, ja. So war das
crazy. Tatsächlich, wenn man dieser Sachverhalt kehrt sich irgendwo um, wenn die Sachen wärmer als unsere Körpertemperatur sind, wenn ich dann Glas oder Metall anfasse, fühlt es sich heiß an. Auch wieder, weil der Wärmeübertrag ein schneller ist. Wenn ich Holz oder ein isolierendes Material anfasse, was die gleiche Temperatur hat, würde es sich in diesem Fall kälter anfühlen. Eigentlich faszinierend, ne?
Super interessant. Da kann ich jetzt auf jeden Fall mal meinen Töchtern erklären, dass die Cola aus dem Glas nicht kälter ist als aus der Plastikflasche. Die denken das nämlich wirklich. Die sind absolut überzeugt davon, dass wenn man Cola aus dem Glas trinkt, es kälter ist, als wenn man, dann kann ich das jetzt erklären. Ha, sehr gut. Also, jetzt bin ich eine, das habe ich dir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, die gar keine Ahnung von Chemie hat. Das liegt nicht daran, dass ich kein Interesse habe, sondern ich habe einfach irgendwie in der Schule wurde das bei mir, ich habe jetzt auch zweiter Bildungsweg und so. Und das war ein Fach, das wurde nur gestreift, gefühlt, mal kurz. Ich habe ein Periodensystem auswendig gelernt und so zwei, drei Sachen gemacht und da hört es schon auf. Und seitdem nie wieder was damit zu tun gehabt. So, jetzt erklär doch mal mir und damit eben auch Leuten, die vielleicht gar nicht wissen, worum es da geht. Was macht man denn in einem Chemiestudium mit? Was beschäftigt man sich da? Wir gehen jetzt mal richtig basic in die Tiefe.
Dann würde ich, glaube ich, mit dem großen Ganzen anfangen. Mhm. Also Chemie stelle ich mir weniger als einen Themenbereich vor. Es besteht eher, wenn man so will, aus drei großen Teilaspekten. Die drei großen Pfeiler der Chemie, wenn ich sie so nennen kann. Mhm. Das ist die anorganische Chemie, die organische Chemie und die physikalische Chemie. Ein bisschen wie die Namen es bereits implizieren, die organische Chemie setzt sich mit allem Organischen aus. Also alles, was auf Kohlenstoff und Wasserstoff basiert. Mhm. Basically auch alle Chemikalien, die so in unserem Körper existieren und in Pflanzen existieren. Genau, ein riesiger Teilbereich, wie man sich bestimmt vorstellen kann. Die anorganische Chemie ist basically dann alles andere. Also ne, anorganisch, nicht organisch. Man setzt sich mit Salzen, Metallen und Ähnlichem auseinander, auch mit radioaktiven Substanzen teilweise. Und die physikalische Chemie selber gibt so gesehen die Brücke zur Physik. Man lernt fundamentale Eigenschaften von Substanzen kennen. Dampfdruck, Siedepunkte, Schmelzpunkte, wie es sich mit Optik verhält. Also ne, wenn man Licht auf eine Substanz einstrahlt, was passiert da eigentlich auf molekularer Ebene? Genau, das sind so die drei großen Pfeiler der Chemie, wenn man so will. Und im Studium muss man erstmal die Grundlagen dieser drei Teilaspekte lernen und vertieft sie dann sogar noch im Bachelor.
Genau. Mhm. Da fiel ja gerade Physik als Begriff. Und ja, jetzt ist Chemie ja eine Naturwissenschaft und man hat definitiv was auch mit Physik zu tun, natürlich auch mit Mathe. vielleicht auch mit Bio. Meine Frage wäre, wie gut muss ich denn in diesen ganzen Naturwissenschaften sein, wenn ich aber in Anführungszeichen nur Chemie studieren will?
Also ich würde behaupten, am Anfang des Studiums muss man auch kein Experte in der Mathematik oder in der Physik sein. Das Schöne ist, dass wir ganz am Anfang des Studiums erstmal etwas Mathe lernen in einem Modul, etwas Physik auch wieder in einem Modul. Mhm. Und es hat den Zweck, alle auf das gleiche Niveau zu bringen. Unterm Strich geht man auch nochmal die Themen aus dem Abitur durch und Dinge, bei denen die Dozenten der Meinung sind, dass es für Chemiker relevant ist. Ich würde persönlich behaupten, dass es gut ist, wenn man in Mathe gut ist. Also wir müssen immer wieder Dinge berechnen und halt Zusammenhänge mathematisch beschreiben. Mhm. Aber es ist kein absolutes Muss. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, sogar in aktuellen Zeiten, wo es neuronale Netzwerke, ChatGPT und ähnliches gibt, hat man immer eine Art Nachhilfelehrer neben sich, den man auch fragen kann und der einen unterstützt.
Und das Mathe ist ja, was man da braucht, schon nochmal ein anderes als das in der Schule. Also klar, man hat diese Grundlagen aus der Schule, die man wiederholt, aber irgendwie ist ja auch die Anwendung anders. Also ich stelle mir das schon ganz anders vor, damit dann zu hantieren. Und dadurch wird es ja dann vielleicht auch leichter, wenn ich mich wirklich dafür begeistere und das lerne zu verstehen.
Auf jeden Fall, ja. Oder beziehungsweise, wenn ich einen kleinen Tipp für die Zuhörer geben darf.
Ja, gerne.
In der Mathematik, würde ich behaupten, sind zwei Themen das Allerwichtigste, dass man Gleichungen umformen kann. Mhm. Beispielsweise haben wir irgendeine Gleichung, die Schmelzpunkt und Verdampfungsenthalpie im Zusammenhang bringt. Und manchmal will man den Schmelzpunkt wissen, manchmal will man die Verdampfungsenthalpie wissen. Und dann musst du die Gleichung natürlich umformen können. Mhm. Das ist ein wertvoller Skill auf jeden Fall. Mhm. Und sonst gucken wir uns häufig Kinetiken an. Das bedeutet, wie schnell ein Prozess stattfindet. Und da zeigt es sich, nach meiner Erfahrung, dass fast alle Kinetiken exponentiell sind. Sprich, also nur eine exponentielle Abnahme, nicht linear. Wenn man weiß, wie so eine Exponentialgleichung aussieht und wie man sie umformen kann, wenn man Logarithmen ziehen kann, ist man auf jeden Fall schon sehr gut dabei.
Okay, aber das ist wirklich echt wichtig, dass einfach alle wissen, okay, diese Themen werden vorkommen und es ist einfach wichtig, glaube ich, auch wenn man sich für dieses Studium entscheidet, dann werdet ihr mit den Naturwissenschaften in Verbindung kommen und werdet euch damit beschäftigen. Also ihr kommt quasi nicht ganz dran vorbei, aber halt immer in der Anwendung, ich brauche das jetzt gerade für meine Chemie und um zu verstehen, was jetzt hier gerade passiert. Du hast ja jetzt gerade diese ganzen Themen genannt, mit denen man sich beschäftigt. Jetzt die Grundlagenthemen, sag ich mal, die großen Säulen der Chemie. Mhm. Damit setzt ihr euch ja wahrscheinlich nicht nur theoretisch auseinander, sodass ihr theoretisch lernt, wie das ist, sondern auch praktisch. Und das ist ja was, was schon auch ein bisschen speziell ist, finde ich, an der Uni, weil wir stellen hier manchmal Fächer vor, wo man irgendwie nur in der Theorie hängt. Und das ist ja in der Chemie überhaupt nicht so. Magst du mal was über die praktischen Anteile erzählen?
Super gerne und ich stimme auf jeden Fall zu. Also der Praxisanteil ist wirklich groß, auch deutlich größer, als ich es im Vorhinein erwartet hätte. Genau, in diesen drei Säulen der Chemie gibt es immer jeweils ein Grundpraktikum und ein fortgeschrittenes Praktikum. Wenn ich davon erzählen soll, also in der organischen Chemie kann man sich das ganz gut vorstellen. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Wir machen Synthesen. Mhm. Wir stellen zum Beispiel Paracetamol her oder sonst was für Substanzen. Um ehrlich zu sein, ich könnte jetzt Substanzen aufzählen, aber die kennt keiner.
Ja, genau. Zum Beispiel, und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, es ist kein Praktikum, wo man jetzt, keine Ahnung, bei BASF arbeitet oder so, was ihr euch vielleicht vorstellt jetzt, sondern es ist ein Laborpraktikum. Also ihr seid einfach hier an der Uni im Labor und probiert die Sachen aus im Endeffekt, die ihr theoretisch gelernt habt.
Stimmt, danke für den Einwand. Genau, also wir haben die Laborpraktika direkt hier im Hause. Wir haben ein relativ großes Gebäude, wo auf jeder Etage jeweils zwei Labore existieren. Wirklich Riesenausstattung. Über 100 Leute können teilweise auf so einer Etage untergebracht werden. Wir machen dann praktisch die Sachen, die wir theoretisch zuvor gelernt haben. Teilweise lernt man sogar die entsprechende Theorie parallel zur Synthese. Genau, und in erster Linie ist Chemie im Praktikum ein Handwerk. Wir lernen, wie man Glasapparaturen aufbauen kann, wie man mit großen Temperaturen umgeht, ne, wenn man irgendetwas auf 200 Grad erhitzt, wie man sicher damit umgeht. Ich habe jetzt sogar in einem fortgeschrittenen Praktikum gelernt, wie man Quarzglas schmelzen kann, um sich selbst seine Apparaturen herzustellen. Solche Dinge.
Ja, krass. Wie muss ich mir so einen Praktikumsalltag vorstellen? Also du gehst da hin, morgens um 8, ziehst dir einen weißen Kittel an oder ist es und die Brille auf? Oder wie erzähl einfach mal, wie so ein Tag abläuft.
Genau, also ganz am Anfang geht man erstmal zur lieben Fachschaft und holt sich bei den Vertretern einen Kittel ab, den man da dann erwerben kann. Und genau, dann startet der Laboralltag. Meistens, oder bei mir war das der Fall, dass ich um 9 Uhr morgens beispielsweise ins Labor gekommen bin und bis 18 Uhr dann dort war. Genau, und direkt am Anfang, am besten am Vorabend, macht man sich einen Plan. Du musst verschiedene Syntheseschritte durchgehen. Dafür muss man seine Apparatur aufbauen, seine Chemikalien vorbereiten, wissen, an welchem Schritt man dann halt welche Substanz hinzugibt. Die Struktur, die Planung ist sehr wichtig. Man muss auch Vorprotokolle schreiben, das mit einem Assistenten durchgehen, ob man die Gefahren der Substanzen richtig verstanden hat, ob man die Durchführung verstanden hat. Und dann darfst du wirklich an die praktische Arbeit gehen. Teilweise bei gefährlichen Substanzen will ich nochmal erwähnen, dass man auch geprüft wird, ob man wirklich alles verstanden hat. Und erst dann bekommt man überhaupt den Zugang zu der Chemikalie. Genau. Und dann geht man an die Synthese. Das ist fast, ich muss sagen, die Reaktionen sind fast immer das Gleiche. Du baust eine Reaktionsapparatur auf. Das ist beispielsweise ein Dreihalskolben mit einem Dimrod-Kühler obendrauf. Kann man ja eventuell gerade googeln, wie so ein Dimrod-Kühler aussieht.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Ja.
Okay, googelt das, Leute.
Genau, so eine Reaktionsapparatur, eine klassische, kann ich eigentlich auch kurz erklären. Du hast einen Kolben, wo du Substanzen einbringst, die du meistens erhitzen willst, weil in der Hitze die Reaktionen schneller stattfinden. Das ist fundamental. Mhm. Genau, und wenn man etwas zum Sieden erhitzt, dann verdampft natürlich alles. Mhm. Ich als Chemiker habe recht herzlich wenig Lust darauf, dass giftige Substanzen in die in die Luft kommen und dass ich die dann einatme. Deshalb haben wir relativ geschlossene Systeme und diesen sogenannten Dimrod-Kühler obendrauf, der eine Kühlspirale hat. Mhm. Wenn heiße Gase jetzt an der Kühlspirale vorbeigehen, kondensieren sie wieder und tropfen mir wieder in die Reaktion unten rein. Also das sorgt dafür, dass ich es heiß machen kann, ohne Verluste zu haben.
Okay.
Und das ist ein Klassiker. Das wird man am Ende sogar 100 Male aufbauen. Genau. Und dann am Ende noch einen Tropftrichter drauf, damit man eine Substanz eintropfen kann. Das ist immer sehr ähnlich.
Okay.
Genau.
Sehr interessant, wirklich.
Auf jeden Fall. Ich finde, das Komplizierte ist, weniger die Reaktionen durchzuführen, als mehr am Ende das, was man dann hergestellt hat, sauber zu machen. Weil meistens ist es doch nicht so schön, dass nur das eine entsteht, sondern eine Vielfalt an Substanzen.
Mhm. Genau. Und das Saubermachen, warum ist das eine Herausforderung?
Boah, das kann manchmal schon echt schlimm sein. Also Säulen ist das Allerschlimmste, würde ich behaupten, weil das viele Stunden dauert. Also wir haben viele verschiedene Methoden, die ich jetzt nicht alle beleuchten kann, ja, um etwas sauber zu machen. Aber die anspruchsvollste, aber effektivste ist das Säulen. Da packt man eine Glaskolumne mit Kieselgel. Das ist actually sehr ähnlich wie Asbest. Also sollte man auch nicht einatmen.
Mhm.
Und dann, dann bringt man seine Substanz ein. Und wegen verschiedenen Effekten, die ich jetzt nicht beleuchten werde, kommt es zu einer Auftrennung der einzelnen Substanzen. Und da muss man wirklich die ganze Zeit dabei sein, auch wenn es über eine Stunde dauert, und die ganze Zeit überprüfen, was unten rauskommt. Dann kommt vielleicht am Anfang irgendwann die Substanz, die du nicht haben willst. Dann wartest du, bis sie weg ist, überprüfst weiter und plötzlich kommt deine Substanz. Und da muss alles schnell gehen, ne? Sie auffangen und dafür sorgen, dass bloß nichts anderes mit reingerät. Genau, also ja, es kann schon stressig sein.
Ja, es hört sich auch so an. Aber was mir da einfällt, ist, du hast im Vorgespräch von einer Anekdote erzählt, dass du mal nach Hause gekommen bist und irgendwie geleuchtet hast. Kann das sein?
Ja, genau.
Im Dunkeln.
Nach genau sowas wollte ich fragen. Sehr gut. Gab es was schiefgegangen ist?
Auf jeden Fall. Also an der Stelle würde ich behaupten, es ist unvermeidlich, dass man mit keiner Substanz in Kontakt kommt. Kleine Mengen kommen immer auch in die Atemluft, die du dann halt natürlich einatmest. Aber Kleinstmengen, wo man auch sagen kann, es ist jetzt nicht so gefährlich vermutlich, genau. Und auch wenn du unsauber arbeitest, das kann immer mal passieren. Vielleicht kennt man das auch aus der Küche, wenn man kocht, dass man sauber kochen will, aber dann geht doch irgendetwas schief oder irgendwas spritzt hoch oder ähnliches. Das ist teilweise unvermeidlich, dass du auch mit den Substanzen, mit denen du arbeitest, in Kontakt kommst. Und genau, da hatte ich einmal ein sehr einschlaggebendes oder prägsames Erlebnis im fortgeschrittenen Praktikum der anorganischen Chemie. Da habe ich mit einer transparenten Substanz gearbeitet, sprich, die man nicht gesehen hat. Und ich habe immer darauf geachtet, meine Hände schön zu waschen. Am Ende des Labortags habe ich meine Hände auch wieder ordentlich gewaschen, mit Seife gewaschen und so weiter. Und nichts gesehen, nichts gespürt. Ich lebe in einer WG zu Hause und wir haben UV-Licht bei uns im Wohnzimmer. Kaum habe ich das Wohnzimmer von uns betreten, haben meine Hände plötzlich angefangen, blau-lila zu leuchten. Und wodurch ich dann gesehen habe, verdammt, also es ist halt eine fluoreszierende Substanz gewesen und UV-Licht strahlt sie visuelles Licht ab. Genau, also das war ein kleiner Schock, muss ich ehrlich gestehen. Da war ich schon recht fortgeschritten im Studium und habe eigentlich darauf geachtet, immer sehr vorsichtig zu sein und bemerkt, Mann, also manchmal merkst du es nicht mehr. Und
obwohl du sie ja gewaschen hast,
obwohl ich sie gewaschen habe, ja, genau.
Und dann sieht man ja auch, wo man sich überall so anfasst, ne? Unbewusst, am Nacken, an der Schläfe, was auch immer. Hast du dann überall geleuchtet?
Ja, genau, auf jeden Fall. Also auch irgendwo passend. Ich habe mir auch gerade wieder an den Nacken gefasst aus Nervosität. Genau, ich habe mich dann mit der UV-Lampe auch überall angeleuchtet und halt meine klassischen Stellen gehabt. Am Nacken, wenn gerieben, habe ich mich halt manchmal gerieben. Ich habe so einen Move, dass ich mich unten am Bart manchmal so streichelt ein bisschen, ne? Da hat es auch geleuchtet. Im Gesicht hat es auch ein bisschen an manchen Stellen geleuchtet. Genau, ja. Dann war ich eine halbe Stunde, Stunde damit beschäftigt, alles abzuwaschen. Das musste wirklich ordentlich gewaschen. Also es gab einen Grund dafür, dass ich das mit verschleppt habe. Das war nicht leicht abwaschbar.
Oh, wow. Ja. Okay, also crazy. Ihr arbeitet durchaus mit gefährlichen Substanzen. Also es ist sehr wichtig, diese ganzen Sicherheitssachen wahrscheinlich einzuhalten, ne?
Definitiv, auf jeden Fall, ja. Aber in aller Regel ist es eigentlich unbedenklich. Man kommt nicht mit zu großen Mengen in Kontakt, und besonders gefährliche Substanzen, die bekommen wir inzwischen auch nicht. Es gibt das sogenannte Substitutionsgebot. Wenn man in einer Reaktion eine gefährliche Chemikalie durch eine weniger gefährliche Chemikalie austauschen kann, dann muss das erfolgen. Also ein Klassiker ist Benzen beispielsweise. Das war eine hochgradig krebserregende Substanz, die früher in der Chemie extrem viel verwendet wird. Inzwischen, ich habe noch nie damit gearbeitet, weil ich das nicht darf. Und habe nur ganz selten erlebt, dass Menschen damit arbeiten. Mhm. Und dann sind sie wirklich sehr vorsichtig.
Okay, also klingt richtig cool. Das war jetzt ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, hauptsächlich der Bereich um die organische Chemie. Genau. Jetzt hast du ja vorhin von diesen anderen Säulen gesprochen. Und da macht ihr ja auch Laborpraktika. Sehen die denn dann anders aus? Also was macht man denn da? Was lernt man denn da? Was ist Zweck dieser Laborpraktika?
Oh, da will ich kurz drüber nachdenken, auf was der Zweck ist. Ja.
Ich glaube, das ist nicht so viel.
Aber es ist doch wahrscheinlich das Lernen, wie Dinge reagieren und damit umgehen, oder?
Ja, oder halt Erkenntnis.
Ja, letztendlich.
Genau. Weil sonst macht es ja keinen Sinn. Also es muss ja irgendeinen Sinn und Zweck im Studium haben, sonst hätte man es ja nicht.
Auf jeden Fall. Man lernt den sicheren Umgang mit den Substanzen, die Möglichkeiten der Synthese. Es gibt häufig viele verschiedene Wege, eine Substanz herzustellen. Und wir lernen die Vielfalt der Möglichkeiten kennen. Den Umgang mit den Glasapparaturen, wie eben beleuchtet. Und genau dann letztendlich, was auch super wichtig ist, die Analytik. Weil nur weil ich etwas hergestellt, ich sag mal 90% der Substanzen sind weißes Pulver. Wenn ich mir das angucke, habe ich keine Ahnung, was das ist. genau, auch Analytik ist super wichtig. Mhm. Wir haben da die IR-Spektroskopie, UV-Spektroskopie, NMR und so weiter und so weiter. Man lernt diese analytischen Tools richtig zu verwenden und die Substanzen zu identifizieren. Mhm. Genau. Und ich hatte gerade den Alltag der Labore in der organischen Chemie beleuchtet. In der anorganischen Chemie kann man es sich sehr ähnlich vorstellen, nur mit, wenn man so will, bunten Salzen anstatt organischen Flüssigkeiten. Mhm. Und die physikalische Chemie, um das der Vollheit auch zu beleuchten, da macht man gar keine Synthesen. Da arbeitet man eher in Laboren, in denen viele Messgeräte drin sind, wo man die physikalischen Eigenschaften der Substanzen erforscht. Ich strahle mit diesem Licht drauf ein. Was kommt hinten raus? Was passiert da eigentlich?
Hast du da irgendein anschauliches Beispiel?
Oder
abgefahrenes Beispiel?
Ey, was ich voll cool finde, das ist das haben vielleicht auch viele Leute in der Schule schon gemacht, IR-Spektroskopie. Da leuchtet man mit infrarotem Licht auf Substanzen. Infrarot ist hinter dem roten Bereich. Das ist Licht, das wir nicht sehen können. Das empfinden wir als Wärme übrigens, wenn Infrarotlicht auf uns einstrahlt. Was ich da total krass finde.
Wir empfinden das nur als Wärme?
Genau, genau.
Das ist keine?
Ja, also Wärme molekular gesehen ist Teilchenbewegung. Man kann nicht sagen, dass Licht Wärme wäre, weil, Wärme ist molekulare Teilchenbewegung.
Weil ich war mal in so einer Infrarotsauna, das war sehr warm.
Ah, genau. ich kann sogar ganz gut erklären, wieso Wärme erzeugt.
Darf ich das kurz
okay, cool.
Ja, klar. Yeah. Und wieso es auch für uns für Spektroskopie geeignet ist. Wenn man mit infrarotem Licht auf Substanzen einstrahlt, dann sorgt es für Schwingungen in den Bindungen. Ich meine, jeder kann sich bestimmt vorstellen, dass Atome miteinander verknüpft sind. Und innerhalb dieser Verknüpfung können tatsächlich Schwingungen entstehen, induziert durch Licht, durch Infrarotlicht in diesem Fall sogar. Weil die entsprechende Wellenlänge dann absorbiert wird, kann ich dadurch sehen, es muss diesen Teil im Molekül gegeben haben. Diese eine Wellenlänge wurde absorbiert. Es muss beispielsweise eine CO-Doppelbindung existieren. Das weiß ich eindeutig. 1700 reziproke Zentimeter, das weiß ich auswendig gerade. das muss Carbonyl sein, genau. Und letztendlich kann man sich auch vorstellen, wenn man verinnerlicht, was ich gesagt hatte, dass Wärme molekulare Teilchenbewegung ist, dann, wenn eine solche Schwingung im Molekül induziert wurde, dann, die schwingt dann nicht bis in die Unendlichkeit. Diese Energie, diese Bewegung wird an die Umgebung abgegeben, an andere Teilchen in der Umgebung. Das führt zu Bewegungen der Teilchen. Das ist, was wir als Wärme empfinden. Der Stoff erwärmt sich, wenn wir mit infrarotem Licht drauf einstrahlen.
Das ist so cool. Ich habe wirklich gedacht, ich bin so naiv, Entschuldigung. Oh Gott. Ich habe wirklich gedacht, ist halt einfach eine Lampe, die die halt warm ist. Also,
hey, fair, woher soll man es wissen?
Eine heiße Lampe, die Umgebung halt dann so heiß macht. Krass.
Kannst du vielleicht noch den Unterschied dann zu Sonnenlicht erklären?
Ja, klar, gerne. Also Sonnenlicht letztendlich ist ein Spektrum aus Licht. Das ist der Stichwort hier wäre die Schwarzkörperstrahlung. Das Licht der Sonne beinhaltet infrarotes Licht, visuelles Licht, also visuelles ist, was wir sehen können, und auch UV-Licht, wissen wir alle, weil es auch Sonnenbrand auslöst und Ähnlichem. Mhm. Genau, letztendlich gibt es nicht direkt den Unterschied, Sonnenlicht hat einfach nur mehr Wellenlängen, mehr Bereiche. Mhm. Genau.
Ich bin echt gerade sehr baff. Also was crazy. Da hinter steckt, überrascht mich gerade sehr. Das muss ich wirklich sagen. Also sehr, sehr interessant und hammervielfältig. Wirklich cool. Was ist denn im Studium das Thema, wo du sagst, das hat mich am meisten gecatcht? Das ist wirklich was, wo ich gar nicht mit gerechnet habe und wo ich jetzt merke, wie cool ist das denn?
Oh, ohne zu überlegen, definitiv die Kernchemie. Das ist meine große Leidenschaft. Das ist auch, worin ich mich jetzt im Master spezialisiere, weil es mich so sehr abgeholt hat. Letztendlich, also es ist ein Wahlpflichtmodul im Bachelor. Man muss es nicht hören, man kann es aber, wenn man will. Und ich würde stark empfehlen.
Wir haben nämlich einen Kernreaktor in Mainz.
Ja, genau. ja, allein den Kernreaktor zu sehen, ist so faszinierend. Und tatsächlich durfte ich ihn jetzt im Master auch als kleinen Side-Fact auch selber bedienen und selber starten. Das war ein mächtiges Gefühl, wirklich. Mhm. Ich weiß nicht, in der Kernchemie gibt es vieles Faszinierende, beispielsweise die Cherenkov-Strahlung. Als ich auf dem Reaktor drauf stand und der gestartet wurde, gepulst wurde, sagt man, er wird dann in kürzester Zeit auf maximale Leistung hochgefahren, dann entsteht ein blaues Leuchten im Reaktorbecken. Um die Brennstäbe herum leuchtet das Wasser blau. Das ist einerseits sauschön, weil das voll die schöne Farbe ist. Andererseits ist der Entstehungsprozess einfach nur mindblowing. Das liegt letztendlich daran, dass sich Teilchen mit relativer Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Jetzt sehr vorsichtig sein. Nichts kann sich schneller als die Vakuumlichtgeschwindigkeit bewegen. 299.792,458 Kilometer pro Sekunde. Nichts geht schneller als das, aber Licht bewegt sich in manchen Medien tatsächlich etwas langsamer. In Wasser bewegt sich, hat Licht nur 75% der Vakuumlichtgeschwindigkeit und manche radioaktive Teilchen können sich trotzdem mit 99% der Vakuumlichtgeschwindigkeit ausbreiten. Letztendlich heißt das, dass im Wasser manche Teilchen schneller sind als das Licht in das dem Wasser. Crazy. Genau, das ist total verrückt. Dann entsteht das Analogon zum Überschallschlag. Wenn sich ein Jet mit Überschallgeschwindigkeit ausbreitet, gibt es diesen lauten Bang, das ist actually kegelförmig. Und das Gleiche passiert auch mit Licht. Wenn sich Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit ausbreiten, relativer, Achtung, im Medium, dann gibt es wie diesen Überschallschlag, ein bisschen das Analogon, auch eine kegelförmige Ausbreitung von blauem Licht. Genau, total faszinierend.
Das ist wirklich. Ja krass.
Ja.
Warte mal, das heißt, ich habe früher in der Sendung mit der Maus, als ich klein war.
Mit der Maus.
Entschuldigung, nee, das muss ich jetzt kommen. Ich bin ja, ne, Laien. So, in der Sendung mit der Maus ging es um Brennstäbe im in Kernkraftwerken. Mhm. Und dann hat man immer so gesehen, dass die in so einem Wasser sind. Ist das das? Und das war blau. Und ich dachte, ah, cool, ein Pool. Das habe ich wirklich als Kind gedacht. Ich dachte, ah, oh, ein Schwimmbad. Also irgendwie weiß ich noch, wie ich mir das abgespeichert habe, dass ich dachte, in jedem Kernkraftwerk ist ein Schwimmbad. Also das heißt, es ist eigentlich das, was du gerade beschrieben hast.
Genau, das Wasser. Genau. Also das hat verschiedene Zwecke. Vielleicht kann ich sie ganz kurz beleuchten. Das Wasser wird zum Kühlen einerseits benutzt und zum Wärmeabtransport, um dann daraus Energie zu gewinnen, in Dampfturbinen oder Ähnlichem. Mhm. Es ist auch zur Abschirmung da. Sogar wenn der Reaktor läuft, habe ich recht herzlich wenig Sorge, in der Nähe davon zu stehen oder obendrauf zu stehen, wenn denn genug Wasser vorhanden ist, weil es stark abschirmend wirkt. Nur Gammastrahlung kommt wirklich effektiv durch. Der ganze Rest wird effektiv abgeschirmt. Und außerdem ist es ein sogenannter Moderator, aber das würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen, wenn ich das jetzt ausführe. Okay. Aber es ist zwingend erforderlich, diese moderierende Fähigkeit zu haben.
Wow.
Crazy. In der Chemie ist es ja so, ihr lernt die Fähigkeiten, durchaus lebensrettende Dinge zu erfinden oder herzustellen. Ja, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Medikamente. Und trotzdem ist ja auch so, ihr könnt auch oder lernt auch, zerstörerische Substanzen herzustellen. So, ihr habt für beides quasi die Fähigkeiten. Und ich frage mich, ob ihr im Chemiestudium auch darüber irgendwie diskutiert? Also gibt es manchmal so eine ethische Variante, dass, ob ihr da, ja, kommt das irgendwie vor? Oder ist das gar nicht Teil des Studiums?
Das ist jetzt eigentlich ein ganz guter Moment, um zu betonen, dass ich in der alten Prüfungsordnung studiert habe. Das ist vielleicht ein bisschen wichtig. Die neue Prüfungsordnung, wenn man jetzt mit dem Studium anfängt, ist ein bisschen anders aufgebaut als mein Studium.
Ja.
Beispielsweise gibt es jetzt inzwischen, wenn man sich fürs Chemiestudium entscheidet, ein Modul, wo man sich mit Ethik beschäftigt.
Hm.
Ich schätze, dass man sich dort mit solchen Themen auseinandersetzt.
Mhm.
Muss aber ehrlich sagen, dass es in meiner alten Prüfungsordnung nicht der Fall gewesen ist.
Mhm.
Ich rede trotzdem gerne über Verantwortung und philosophische Themen mit Freunden
mhm.
und würde beispielsweise niemals eine chemische Droge herstellen oder Sprengstoffe herstellen, um irgendetwas zu zerstören oder missbräuchlich mit Substanzen umzugehen. Da hält mich meine eigene Moral vorab.
Mhm.
Aber gelernt im Studium oder thematisiert wurde es nicht besonders tief.
Mhm. Ja. Aber könnte jetzt eben sein, weil es da jetzt ja explizit in der Prüfungsordnung so mit drinsteht, gell?
Mhm.
Ja, und wie ist es so mit aktuellen gesellschaftlichen Problemlagen, also wenn wir an sowas denken, ne, Plastik zum Beispiel oder CO2 oder wir brauchen mehr nachhaltige Energien. Ist sowas auch, kommt das vor in eurem Studium, dass ihr da dran vielleicht auch schon forscht oder dazu Module habt, darüber redet? Wie ist das so?
Auf jeden Fall, ja, das lernt man immer wieder. Ich würde behaupten, das liegt an echt coolen Dozenten, die das dann beleuchten wollen und auch wollen, dass wir mehr darüber lernen.
Ja.
In der physikalischen Chemie habe ich beispielsweise gelernt, wieso sind das überhaupt Klimagase? Wieso ist CO2 ein Klimagas? Wieso ist Methan sogar noch schlimmer, wenn man das so sieht?
Ja.
Kann ich sogar kurz ein bisschen beleuchten, weil das passt zu der IR-Spektroskopie und den Schwingungen, über die wir vorher geredet haben. Die Erde hat eine gewisse Temperatur. Na klar, ne? Irgendeine Temperatur ist irgendeine Durchschnittstemperatur gibt es auf der Erde. Weil auch die Erde ein sogenannter Schwarzkörperstrahler ist, strahlt die Erde infrarotes Licht ab. Das ist Licht, das wir nicht sehen können. Und es zeigt sich, dass das Maximum dieser Strahlung, die die Erde aussendet, genau zu der Schwingungsfrequenz von CO2 passt. Sprich, wenn CO2 in der Atmosphäre ist und die Erde Strahlung emittiert, absorbiert das CO2 das wieder. Gäbe es weniger CO2, würde mehr der Wärmestrahlung ins Universum entweichen. Gibt es mehr CO2, wird mehr dieser Wärmestrahlung in der Erde gehalten. Es folgt automatisch eine Aufwärmung der Erde.
Mhm.
So gesehen absolut logisch, dass CO2 ein Klimagas ist.
Mhm.
Methan ist sogar ein noch krasseres Klimagas, wobei ich da jetzt ehrlich sagen muss, dass ich nicht exakt weiß, welche Schwingungen wie wo wann angeregt werden. Aber da ist auch interessant, Methan baut sich über Zeit ab, CO2 tendenziell nicht.
Mhm.
Das muss man sogar noch mit verrechnen, will ich jetzt nicht alle Gleichungen zeigen oder sonst etwas. Aber ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass über 100 Jahre hinweg Methan 25 Mal klimaschädlicher ist als CO2.
Mhm.
Aber ich will mich nicht auf die Zahl festlegen.
Das habe ich aber auch mal gelesen tatsächlich. Dass, also jetzt nicht die Zahl, aber dass Methan irgendwie klimaschädlicher ist.
Ja. Und das ist das, was in der Massentierhaltung so viel ausgestoßen wird. Methan.
Richtig, ganz genau, genau. Besonders von Wiederkäuern, die also Kühe beispielsweise, die stoßen erhebliche Mengen an Methan aus.
Mhm.
Wobei die Lösung relativ leicht ist, das Auffangen, Verbrennen, man kann Energie damit gewinnen und dann wird es zu CO2, was ein weniger schädliches Klimagas ist.
Und mit sowas, das war nämlich ja meine Ausgangsfrage, mit sowas beschäftigt ihr euch dann auch? Also auch quasi erkennen, alles klar, das ist das Problem, das funktioniert chemisch so und so, deswegen gibt es das Problem und jetzt gucken wir uns an, wie könnte man das Problem vielleicht lösen? Das macht ihr auch?
Stellenweise.
Okay.
Ich würde vermuten, dass es Studiengänge gibt, wo man sich da wirklich tief mit auseinandersetzt, wie man die Lösungen angehen kann.
Mhm.
Bei uns ist es eher so, dass wir fundamentale Dinge lernen, wie diese Schwingungen oder der Schwarzkörperstrahler und ähnliches. Und coole Dozenten in meinen Augen betonen dann nochmal, dass es Relevanz für den Klimawandel hat und erklären uns, was die Hintergründe sind. Genau.
Und es sind ja auch, es ist einfach Wissen und Erkenntnis, die ihr dann habt, die man ja dann auch später nach dem Studium möglicherweise nutzen kann für solche Bereiche oder für Jobs, die in diesem Feld sind. Also insofern, das ist ja auch das, was Studium macht. Also ihr werdet zu Experten oder Expertinnen ausgebildet für einen Bereich. Und dann könnt ihr gucken, wo tobt ihr euch jetzt aus, ja, so ungefähr. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass diese Kenntnisse, selbst wenn ihr euch jetzt im Studium noch nicht mit den Lösungen auseinandersetzt, könnt ihr das nach dem Studium vielleicht tun oder in Forschungsprojekten oder so. Insofern sehr, sehr interessant. Ich würde gerne noch mal kurz zurück zu deinem Lieblingsthema, zur Kernchemie. Kannst du mal für mich verständlich versuchen zu erklären, was du da machst?
Ja, klar, gerne. vielleicht die klassische Chemie, wenn man so will, beschäftigt sich mit der Atomhülle. Die Atomhülle beinhaltet ja Elektronen und es liegt an den Elektronen letztendlich, wieso Elemente bestimmte Reaktionen machen oder auch Verbindungen bestimmte Reaktionen eingehen. Ich als Kernchemiker beschäftige mich weniger mit den Hüllenelektronen, mit der Chemie der Hüllenelektronen, als mehr mit dem Kern selber. Was passiert im Atomkern für Prozesse? Was ist die Geometrie des Atomkerns? Was sind die Details, womit ich den beschreiben kann? Es gibt eine Vielzahl von radioaktiver Zerfälle. Damit beginnt man eigentlich auch in der Kernchemie. Es gibt den Alpha-Zerfall, wo ein Heliumkern aus dem Kern rausgeschossen wird. Es gibt Beta-Zerfälle, wo Elektronen oder Antimaterie des Elektrons aus dem Kern rausschießt. Die Positronen können auch rausschießen. Es gibt Gamma-Zerfälle, das hatte ich vorher kurz angesprochen, wo Gammastrahlung aus dem Kern entweicht. Das ist übrigens auch die Definition von Gammastrahlung, Strahlung, die aus dem Kern kommt. Und eine Vielzahl weiterer Prozesse, die, um ehrlich zu sein, vermutlich viele Chemiker, die sich mit Kernchemie nicht auseinandersetzen, gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Mhm. Genau, super faszinierend. Tatsächlich kann man auch Nachweise, Elementnachweise und Ähnliches über diese radioaktiven Teilchen machen, die ausgesendet werden. Und vielleicht nehme ich mir gerade die Freiheit raus, einen Sidefact zu erzählen, den ich sehr faszinierend finde.
Unbedingt.
Wie gesagt, es gibt diesen Beta-Plus-Zerfall, bei dem das Antimaterie-Pendant zum Elektron emittiert wird. Ist jetzt sehr tiefgründig, aber was ich cool finde, jeder Mensch hat Kalium-40 im Körper und das ist ein solcher Beta-Plus-Strahler, der Antimaterie aussendet. Mhm. Ob man es glaubt oder nicht, in jeder Zelle des menschlichen Körpers gibt es Antimaterie. Positronen.
Was ist Antimaterie?
Ja. Oh, Entschuldigung. Für mich ist das inzwischen ganz normal, ja. Das ist wie ein Spiegelbild der Materie, die wir so kennen. Also die Eigenschaften der Materie, die wir kennen, sind gespiegelt. Ein Elektron hat eine negative Ladung, ein Positron hat eine positive Ladung. Und wenn es zur Berührung von Materie und Antimaterie kommt, wenn sich diese Teilchen berühren, kommt es zur sogenannten Annihilation, zur Auslöschung der Materie und Antimaterie und zur Freisetzung einer riesigen Menge Energie. Mhm.
What the fuck?
Und was macht dann...
Entschuldigung, ich muss gerade kurz...
Was?
Das ist ja total krass.
Ja, Entschuldigung. Wir haben Kalium. Aber du hast noch 40 gesagt. Da checke ich natürlich jetzt überhaupt nicht. Also bei Kalium, okay, das war mir noch klar. Aber das mit der 40... Das war mir jetzt irgendwie komplett neu. Gibt es da einen Unterschied eigentlich?
Stimmt, ich danke dir. Ich merke gar nicht richtig, wie ich die Dinge eigentlich angehen sollte. Ja, genau. Es gibt also Kalium, damit meine ich einfach nur das Element. Und
ja.
Meine alle Isotope auch zusätzlich. Vielleicht ganz kurz als Grundlage. Aha. Ein Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Mhm. Die Anzahl der Protonen macht aus, welches Element es ist. Und wenn jetzt eine andere Anzahl an Neutronen hinzukommt, dann bleibt es das gleiche Element. Mhm. Aber wir sprechen von einem anderen Isotop.
Wenn ich das ist dann die Zahl.
Genau, das ist die Zahl. Genau. Also wenn ich Kalium 40 sage, dann meine ich das Element Kalium mit insgesamt 40 Bauteilen im Kern.
Die
Summe der Protonen und Neutronen ergibt 40.
Guck mal, da klingelt bei mir was. Aus der Schule, tatsächlich.
Ja. Leider weiß ich den Prozentsatz nicht genau auswendig, aber das ist so. Auf der Erde besteht, ich glaube, 0,1% des Kaliums ungefähr aus Kalium 40. Dass eben einen solchen Beta-Plus-Zerfall durchläuft. Mhm. Unter anderem auch Electron-Capture für vollständigkeitshalber, aber auch den Beta-Plus-Zerfall. Und der setzt tatsächlich Antimaterie frei.
Also, und wir haben also Antimaterie in uns, in unseren Zellen.
Tatsächlich.
Das heißt, es ist, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wie so ein Spiegel von dem, was da sowieso schon ist.
Ja, ein Spiegel der Materie, aus der du normalerweise bestehst, genau.
Also, und was ist daran so cool? Also es hört sich krass cool an, aber ich habe es noch nicht verstanden.
Ja, fair. Für mich war es faszinierend, weil ich davor schon Antimaterie kannte und wusste, das ist eine ganz verrückte Welt. Ne? Also irgendwie die Spiegelvariante der Materie. Wenn sich Materie und Antimaterie berühren, löscht sie sich aus. Eine riesige Energiemenge wird frei.
Hört sich total krass an.
Total faszinierend, auf jeden Fall. Und auch, also es gibt so Berechnungen, jetzt will ich bloß keinen Leuten Angst machen, weil Antimaterie noch drin ist. Wenn man eine Büroklammer aus Antimaterie fallen lassen würde, würde eine Energiemenge freigesetzt werden, die, ich glaube, 10 Hiroshima-Bomben entspricht. Irgendwo diese Größenordnung, ich weiß die Zahl wieder nicht genau, aber das ist wirklich, da wird perverse Mengen an Energie frei.
Wow.
Ja, genau.
Das klingt so nach Star Wars.
Ja. Das ist total krass.
Für meine Ohren.
Also ich fand es am Anfang erschreckend und angsteinflößend und überraschend, dass wir Antimaterie in uns drin haben. Aber letztendlich, wenn man das durchrechnet, sich die Masse von einem Elektron und einem Positron anguckt, das sind super geringe Massen. Wenn es da zur Annihilation kommt, was auch in unserem Körper passiert, werden tendenziell trotzdem super geringe Energiemengen frei. Ich meine, wir explodieren nicht jeden Moment. Wir kommen ja irgendwie damit klar.
Total, schon sehr lange, zumindest. Ja. Also in Universumszeit vielleicht nicht, aber so ein paar Jährchen sind wir ja jetzt schon da. Aber das hat funktioniert. Aber das ist so abgefahren, weil das zeigt irgendwie auch mal wieder, ich habe gar keine Ahnung von Chemie und das ist mir komplett neu. Und da merkt man mal wieder, wie tief man geht, wenn man dann eine Naturwissenschaft studiert und wie krass man anfängt, die Welt zu verstehen. Also wie man, also das fasziniert mich gerade. Ich finde wirklich die Worte nicht mehr. Wie doll mich das gerade fasziniert, dass man einfach Sachen rausfindet, wie das zum Beispiel. Da stellen sich ja auch philosophische Fragen. Also da kommen ja wirklich Fragen so, ja, what the fuck, was ist das hier eigentlich alles? Also es würde, ja, ist doch so.
Ja.
Also Leute, studiert Naturwissenschaft, das ist, da kriegt man echt nochmal einen anderen Blick auf die Welt, kann ich euch nur sagen. Von einer Nicht-Naturwissenschaftlerin. Ja, sehr cool, wirklich. Bin sehr fasziniert.
Es klingt in meinen Ohren auch extrem schwer, weil ich so genau wie Franzi keine Ahnung von Chemie habe. Ich fand es zwar ganz cool in der Schule und habe es auch nicht abgewählt, aber trotzdem habe ich keine Ahnung. Also, und deswegen frage ich mich, was würdest du denn sagen, wie schwer ist das Studium? Weil ich kann mir vorstellen, dass sich das auch so manch eine Hörerin fragt.
Ich würde behaupten, dass Leidenschaft alles kompensiert. Wenn man wirklich Spaß an der Chemie hat, Spaß an der Naturwissenschaft hat, dann schafft man jede Hürde. Mhm. Also ich würde sagen, jeder Mensch ist ja individuell. Jeder Mensch hat seine Stärken. Mhm. Ich würde beispielsweise sagen, dass ich mathematisch ganz gut unterwegs bin, aber in Sprachen oder ähnlichem etwas versage oder auch im Auswendig. Oder stimmt, das passt eigentlich bei mir ganz gut. Ich bin kein guter Auswendiglerner, auf gar keinen Fall. Und es gibt bei mir Module im Studium auch, wo ich viel auswendig lernen musste. Da musste ich mich dann länger hinsetzen und länger dafür arbeiten und mehr kämpfen. Aber letztendlich hat meine Leidenschaft und meine Begeisterung dazu geführt, dass ich trotzdem durchgezogen habe und die Sachen geschafft habe. Es fällt mir mal sehr schwer, die Schwierigkeit des Studiums einzuordnen, weil ich glaube, ich in einem BWL-Studium oder einem Germanistikstudium oder ähnlichem wäre total aufgeschmissen, weil meine Leidenschaft nicht ausreicht, mich durchzukämpfen. Ich würde behaupten, jeder Mensch kann das schaffen. Die Frage ist nur, ob man etwas mehr Zeit reinstecken muss oder etwas weniger vielleicht.
Ja, und vor allem das Interesse scheint sehr wichtig zu sein.
Ja,
ne?
Ja.
Das A und O, auf jeden Fall.
Gab es denn irgendwie mal einen Moment, wo du trotzdem, also bei dir hört man extrem raus, wie begeistert du bist und dass du einfach Spaß an dem Studium hast? Und das ist ja, du hast ja eben beschrieben, das sagen wir auch in unseren Beratungen immer, dass das ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor ist bei der Studienwahlsuche, etwas zu finden, was einem Spaß macht. Trotzdem frage ich mich, gab es einen Moment, wo du dachtest, nee, am liebsten würde ich es jetzt gerade in die Tonne kloppen, dieses Studium, weil es so schwer war? Oder gab's das nie?
Oh Mann, ey, da kommt mir direkt das eine Erlebnis. Ja, ich habe einmal ein Laborpraktikum, ich bin einmal durch ein Laborpraktikum durchgefallen. Das hat mich richtig geärgert und dadurch hat sich mein Studium auch verlängert sogar. Das also hat mich wirklich richtig geärgert. Ich hatte nie den Gedanken, dass ich abbrechen würde, aber es war ein Frustmoment. Mhm. Actually aus purer Dummheit, weil ich eine Substanz hergestellt habe, im Stress meine Flaschen im Abzug, also im Labor, durcheinander gebracht habe. Ich wollte Müll entsorgen, aber habe aus Versehen das entsorgt, was ich synthetisiert habe.
Oh nein!
In den Müll gehauen und dann wusste ich, hey, scheiße, Mann, das ist so dreckig jetzt mit dem ganzen Dreck im Müll. Ich habe keine Chance, das wieder sauber zu bekommen.
Oh,
das ist ein Durchfall. Ja, also so Frustmomente gibt es ohne Frage, auch bei Klausuren sicherlich häufig. Ich würde behaupten, eine wichtige Eigenschaft, die man für das Studium mitnehmen sollte, ist eine Frusttoleranz. Okay. Auf jeden Fall. Man sollte sich selbst nicht schlecht fühlen oder sich selbst als etwas Wertloseres darstellen, nur weil man etwas nicht schafft. Das ist ganz normal so. Etwas passiert im Leben und im Studium erst recht. Die Frage ist, ob du danach weitermachen kannst. Ja.
Und dann ist es ja auch eine ziemlich gute Kompetenz, die man da lernt, ne? Frustrationstoleranz, also das ist ja was einem im weiteren Leben, egal ob Beruf oder privat, enorm viel bringt, wenn man da das Level ein bisschen höher hinbekommt.
Absolut.
Ich sag mal so, wenn du sie am Anfang nicht mitbringst, dann hast du sie am Ende des Studiums.
Okay, aber das ist schon mal sehr gut zu wissen. Das heißt, Frustrationstoleranz oder so ein bisschen Frustrationstoleranz sollte man mitbringen. Gibt es irgendwelche Vorurteile in Bezug auf dein Studium, also die dir manchmal begegnen, wenn du erzählst, was du studierst, mit denen du gerne aufräumen würdest heute?
Ja, doch, auf jeden Fall, safe. als ich in Studium reingegangen bin, hatte ich selbst einen Vorurteil, dass alles komische Nerds wären. Also ich glaube, inzwischen muss ich mich selbst auch ein Nerd nennen. Ich glaube, da komme ich nicht drum rum. Aber also ich dachte, es gäbe extrem viele sozial inkompetente Nerds, falls man weiß, was ich meine. Ich hatte ein Klischee mitgebracht, genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich war beeindruckt. Nö, das sind alles ganz normale Menschen. Also auch Menschen, die feiern gehen, die Spaß haben, die auch über normale Dinge reden. Klar sind halt viele Wissenschaftsthemen dann dabei, wenn man mit den Menschen so ins Gespräch kommt, aber von sozialer Inkompetenz habe ich nicht mehr gesehen als im sonstigen Querschnitt der Gesellschaft. Ja, hat mich fasziniert.
Cool. Ja. Sehr cool. Und gibt es irgendwie so eine Standardreaktion oder irgendeine Reaktion, die dir mal, die du irgendwie mal witzig fandst, wenn du irgendwo mal in einem Kreis erzählt hast, was du studierst und da waren jetzt vielleicht keine ChemikerInnen dabei? Gibt es da irgendwie so eine Frage, die dann immer kommt oder so?
Ihr beide habt sogar eine Standardreaktion auch gebracht. Also Chemie konnte ich damals gar nicht.
Ja,
okay. Das höre ich immer.
Okay.
Da muss ich auch immer an den Satz denken, eigentlich schön, dass ich ihn jetzt aussprechen kann. Alles ist Chemie, aber Chemie ist nicht alles. Du kannst die ganze Welt mit Chemie beschreiben, aber wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, who cares? Du kannst auch so dein Glück finden.
Wo wir so bei Vorurteilen und Klischees sind. Wie ist es denn mit der Verteilung, wenn wir jetzt mal binär denken, männlich-weiblich? Weil es gäbe ja so das Vorurteil, dass es ein krass männlich dominierter Studiengang ist. Und ich frage mich, hat sich das ein bisschen verändert? Weil es war definitiv mal so. Wie ist es denn so?
Ich muss gestehen, dass ich das sogar schwer überblicken kann, ob man es glaubt oder nicht, weil wir haben auch die biomedizinischen Chemiker bei uns. Das sind zwei Studien, also und der Chemiestudiengang und der biomedizinischen Chemiker ist extrem nah verwandt. Wir machen viele Laborpraktika zusammen, wir sitzen in vielen Vorlesungen zusammen. Und ganz ehrlich, ich kann mir voll oft bei den Leuten nicht merken, ob das BMCler oder Chemiker sind. Also genau, BMC, das ist Kurzwort für Biomedizinische
Chemie. Übrigens haben wir das auch schon vorgestellt, könnt ihr euch gerne auch mal anhören. Ist eine der, also ist schon ein bisschen länger her, müsst ihr ein bisschen runterscrollen, aber biomedizinische Chemie haben wir auch schon vorgestellt.
Ich würde behaupten, dass bei den BMClern ein größerer Frauenanteil vermutlich vorliegt. Und dadurch, also ich habe insgesamt das Gefühl, es hält sich schon die Waage zwischen Männern und Frauen. Aber ich kann es nicht richtig überblicken, wie viele Männer und Frauen wir bei den reinen Chemikern haben.
Ja. Aber das reicht mir schon als Antwort, weil daran merkt man ja, dass es eben dann anscheinend nicht mehr so ist, dass es krass männlich dominiert ist.
Ja, auf keinen Fall, ja.
Ja, cool. Weil wir hatten auch schon, also das ist jetzt auch nicht mehr so, aber so, ich würde sagen, als ich noch studiert habe, was ein bisschen her ist, da war es auf jeden Fall in manchen Naturwissenschaften, ich weiß gar nicht, ob es in der Chemie so war, aber es war auf jeden Fall in manchen Naturwissenschaften echt so, dass da 5 Frauen studiert haben und der Rest waren eigentlich Männer. Und das scheint ja jetzt bei dir nicht so zu sein, sonst würde dir das auffallen. Okay, aber das ist doch schon mal gut zu wissen. Gehen wir doch jetzt mal zu der Frage, was könnte nach dem Studium kommen? Also erstmal ist ganz wichtig, das muss ich glaube ich direkt mal sagen, auch aus Studienberaterin-Sicht, dass in der Naturwissenschaft das einfach ziemlich üblich ist, einen Master zu machen. Also mit dem Bachelor kann man wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Es könnte sein, dass man den einen oder anderen Job bekommt, aber sicher nicht in einer führenden Position. Also vielleicht findet man was, aber eben nicht in leitender oder führender Position oder in irgendeiner Form in Richtung Forschung. Wenn man in Richtung Forschung gehen will, ist sogar ein Doktor sehr gut. Du nickst gerade, genau. Und was wir auch immer wieder hören, ist auch, wenn es so um Führungskraft im Labor, Laborleitung und so geht, da braucht man auch eine Promotion. In was für Bereiche kann man denn gehen? Ist dir da was bekannt? Und was mir noch viel wichtiger ist, als zweite Frage, in welchen Bereich möchtest du gehen?
Oh, sehr gerne. also vielleicht nochmal zum Anfang. Es gibt zwei Ausbildungen, die dem Bachelorandenten große Konkurrenz machen würden. Es gibt die CTA-Ausbildung, Chemietechnische Assistentenausbildung und die Laborantenausbildung. Leute, die diese Ausbildung durchlaufen haben, werden gegenüber Bacheloranden bevorzugt.
Ja.
Das wurde uns häufig so vermittelt und das halte ich auch für sehr logisch. Die haben einfach viel mehr Praxiserfahrung.
Ja. Genau. Sehr wichtig, wirklich sehr, sehr wichtige Sache, weil das werden wir auch ganz oft gefragt, auch von Eltern, sei es nicht besser, den Bachelor zu machen, weil man dann irgendwie auch in der Hierarchie höher sei, auf gar keinen Fall. Also dann lieber eine Ausbildung machen.
Also wenn man nur Bachelor studieren will im Chemie, würde ich ganz stark davon abraten, auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, ich habe sogar mal gehört, dass 70% der Absolventen im Bachelor danach den Master noch anstreben.
Ja, also es ist wirklich
auf jeden Fall realistisch. Ja. Die meisten gehen in den Master. Ich weiß nicht genau, was die Perspektiven sind, aber ich meine, dass einige Masteranden sich gegen Promotion entschieden haben, in die Industrie gegangen sind und dann klassischerweise als eine kleinere Laborleitung anfangen, in wahrscheinlich kleineren Betrieben. oder auch ins Patentwesen einsteigen. Mhm. Was gibt es denn sonst noch?
In die Industrie überhaupt, so Lebensmittelindustrie habe ich hier noch stehen. Chemisch-pharmazeutische, Automobilindustrie, Medizintechnik. Also da, aber auch da, mit dem Master dann eher in einer, ich sage jetzt mal, normalen Position.
Vermutlich, ja. Ja.
Genau. Ja.
Also ich halte es für realistisch, dass du mit einem Masterabschluss wahrscheinlich auch schon einige Berufe ergreifen kannst und auch eine Vielfalt an Jobmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt hast. Aber ich empfinde es in der Uni so, dass es die Regel ist und der typische Weg ist, nach dem Master eine Promotion anzustreben. Und erst mit einer Promotion wirklich gute Jobperspektiven hast. Genau. Mhm. Also ja, ja.
Mini-Zwischenfrage dazu, was müsste ich denn dann da so einplanen, wenn ich anstrebe, den Chemie-Master zu machen und dann noch eine Promotion, wie viele Monate oder Jahre kommen da noch drauf?
Sehr bereichsabhängig. Typischerweise sagt man, dass eine Promotion zwischen 3 und 5 Jahren dauert.
Okay. Genau.
Aber ich würde auch vermuten, wenn man sich richtig brutal reinhängt, man das auch in kürzerer Zeit schaffen kann.
Ah, ja.
Und es gibt, also man sollte sich am Anfang der Promotion erkundigen. Es gibt Bereiche, wo man weiß, da dauert es länger, da dauert es ein bisschen kürzer.
Mhm. Das ist doch ein guter Tipp.
Und dann ist es doch wahrscheinlich auch so, dass man währenddessen oft auch so irgendwie als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auch ein bisschen am Institut angestellt ist. Also zumindest vielleicht mit einer halben Stelle oder so. Also man ist jetzt nicht komplett auf Jobben angewiesen, oder?
Ja, nee, auf gar keinen Fall. Genau. Also von dem, was ich bisher miterlebt habe, Promovierende werden offiziell für die Lehre bezahlt. Man wird verpflichtet, in Laborpraktika dann zu assistieren, Tutorenjobs zu übernehmen oder ähnliches, in irgendeiner Art und Weise in der Lehre zu helfen. Und dann, meine ich, kann man aus Lehrtöpfen der Universität dann den Promovierenden bezahlen. Mhm. Das mit der Bezahlung ist aber eine Krux. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass Menschen das wissen. Man bekommt nur diese 50%-Stellen, manchmal auch eine 65%-Stelle, aber irgendwie so etwas, ne?
Ja, und ich meine, das ist halt, das ist einfach so das Arbeiten in der Wissenschaft, oder wenn man diese wissenschaftliche Karriere gehen möchte, dass man einfach weiß, diese Zeit der Promotion, ja, arbeitet man extrem viel, wird aber mit einer 50%-Stelle bezahlt, weil einfach irgendwie davon ausgegangen wird, ob das jetzt immer der Realität entspricht, ist so die Frage, aber immer davon ausgegangen wird, okay, für den Rest der Zeit schreibt man ja seine arbeitet man an seiner Promotion, also an seiner wissenschaftlichen Weiterbildung. Und genau, das ist so ein bisschen, was dahinter steckt, aber das wird euch, kann ich jetzt auch schon mal sagen, in den anderen Naturwissenschaften genauso begegnen. Das ist halt so.
Das glaube ich, ja.
Genau. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also was geht, ist auch so chemische Industrie, haben wir schon gesagt, Prozessentwicklung und Fertigung, Führungspersonal in der chemischen oder chemisch-pharmazeutischen, Automobil- oder Nahrungsmittelindustrie, Medizintechnik habe ich auch schon gesagt. Also so, das sind so Bereiche. Dann gibt es noch, ne, Patent, hattest du jetzt genannt, dann aber auch Zulassungsbehörden, Umweltbehörden natürlich. Ja, also ganz unterschiedliche Bereiche. Ich zähle jetzt gar nicht alle auf. Wissenschaftsjournalismus habe ich jetzt nicht aufgezählt, ist aber auch ein Bereich. Es gibt ganz, ganz bekannte ChemikerInnen im Wissenschaftsjournalismus. Und die Sachen, über die wir heute gesprochen haben, finde ich, eignen sich dafür auch. Mhm. Weil wie spannend ist das denn bitte, wenn man das so erklären kann, dass das dann eben Leute wie Annabelle und ich verstehen und die Welt dadurch ein bisschen besser verstehen. Also kann ich auch sehr empfehlen als Berufsbereich sozusagen. Aber was möchtest du denn machen? Weißt du das schon?
Das weiß ich schon, ja.
Da grinst er.
Ich bin, also vielleicht merkt man so ein bisschen, dass ich Leidenschaft für Chemie empfinde und für
auf
Wissenschaft
jeden Fall.
Empfinde. Ja. Ich strebe den akademischen Weg an. Ich will auf jeden Fall meinen Master fertig machen, danach eine Promotion machen, möglichst gut auch. Und strebe danach den Weg des Postdocs an. Also genau, danach halt in der Uni zu bleiben, für einen Professor weiter zu arbeiten und weiter Forschung zu machen. Mhm. Und wenn alles gut geht, ich weiß, dass es ein sehr harter Weg ist und mit sehr vielen Schwierigkeiten belegt ist, aber potenziell würde ich dann gerne sogar eine Habilitation anstreben.
Das ist der Professor dann.
Genau, beziehungsweise die Notwendigkeit, um eine Professur dann anzunehmen.
Ja.
Genau.
Ja.
Aber mal gucken, das ist mein aktueller Wunsch.
Aber sehr schön. Kann ich mir schon vorstellen, dass du die Leidenschaft auf jeden Fall mitbringst, das durchzuziehen. Also sehr cooles Ziel, auf jeden Fall bleib dran. Ja.
Vielen Dank, ja.
Gibt es irgendwas im Studium, was du dir anders gewünscht hättest? Oder irgendwas, was du, wir haben ja die ganz viel jetzt über die positiven Seiten gesprochen. Gibt es irgendeine Downside?
Ja, also ich würde behaupten, dass es, ich weiß, der Transparenz halber, ich weiß nicht genau, wie es jetzt in der neuen Prüfungsordnung gehandhabt wird. Mhm. Aber bei mir gab es auf jeden Fall einige versteckte Kosten, bei denen es schön gewesen wäre, die im Vorhinein zu kennen.
Ja.
Ich habe einige Laborpraktika gehabt und jedes Praktikum kostet Geld. Also du hast eine Grundgebühr, die du zahlen musst. Du musst deine Sicherheitsausstattung bezahlen, Handschuhe, Laborkittel, Schutzbrille. In einem einzigen Laborpraktikum war das so, dass uns die Schutzausstattung gestellt wurde, nicht aber der Laborkittel und die Brille. Und was ich auch sehr blöd finde irgendwo, wenn eine Reaktion daneben gegangen ist dann, und du sie wieder wiederholen musst, dann musst du für die entsprechenden Chemikalien auch zahlen. Bei mir war das einmal,
Dass die Chemikalien.
Ja, die Chemikalien müssen bezahlt werden. Also bei mir wurde es so gehandhabt, dass einfach eine Pauschale von 6,50 Euro angesetzt wurde, die dann wahrscheinlich so alles gemittelt hat, damit nicht manche zu viel zahlen müssen. Aber einmal hat es mich richtig geärgert, da hatte ich eine 2-Cent-Nachbestellung und musste 6,50 Euro für den 2-Cent-wertigen Chemikalien bezahlen. Genau, also, und auch, also ein Laborpraktikum hat auch über 100 Euro gekostet für die Startgebühren. Ne? Das waren schon auf jeden Fall finanzielle Belastungen, die ich im Studium erfahren habe, bei denen ich mir im Vorhinein gar nicht so bewusst darüber war. Ich würde mir entweder wünschen, dass es wie in anderen Unis gehandhabt wird, dass grundsätzlich Laborausstattung grundsätzlich finanziert wird.
Ja. Ah ja, das gibt es an anderen Unis.
Genau, das habe ich mitbekommen, dass an manchen der Fall ist. Also auch Laborkittel, Schutzbrille, Handschuhe und ähnliches. Oder es soll wirklich transparent und offen darauf aufmerksam gemacht werden.
Ja. Dass diese definitiv Kosten kommen können. Werdet ihr denn dann jetzt zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht, dass ihr, wenn ihr jetzt was versemmelt im Labor und dass ihr dann eben die Kosten für die Chemikalien tragen müsst? Wisst ihr das von vornherein?
Boah, ich kann jetzt nicht mehr so genau pinpointen, wann ich das erste Mal gehört habe, aber ich meine, es war relativ kurz vor meiner ersten Nachbestellung, dass ich das dann gelernt habe, wie das gehandhabt wird.
Okay, alles klar, danke.
Ja, wichtiger Punkt.
Ja, absolut. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du uns von deinem Studium erzählt hast. Es ist sehr, sehr interessant gewesen. Also ich habe ganz viel gelernt. Ich hoffe, die anderen auch. Wenn ihr das eine oder andere nicht verstanden habt, geht es euch wie mir. Will ich euch nur mal zur Entlastung sagen. Dann könnt ihr auch mal ein bisschen googeln. Oder noch viel besser, ihr besucht entweder einen Schnuppertag in der Chemie und macht euch einfach mal ein eigenes Bild und stellt die Fragen, die ihr jetzt vielleicht habt, auch dort. Ihr könnt auch zum Tag der offenen Uni kommen, der einmal im Jahr stattfindet, wo die Chemie sich auch vorstellt, wo man auch Laborführungen machen kann, also sehr interessant. Oder ihr meldet euch einfach bei uns, bei der ZSB, also bei der Zentralen Studienberatung, und wir helfen da auch weiter. Genau, also lieben Dank, dass du da warst.
Großes Dankeschön.
Wirklich sehr, sehr cool zu hören, wie jemand so leidenschaftlich ist bei seinem Studium. Das ist sehr, sehr schön zu hören.
Super gerne, hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Danke.
Sehr gern. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, wie immer, bei uns, der Zentralen Studienberatung, unter zsb@uni-mainz.de. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte unbedingt weiterempfehlen. Gerne an andere Leute, an Freundinnen, an Freunde, die sich vielleicht gerade mit dem Thema Studienwahl auseinandersetzen. Einfach erzählen, wo es den gibt. Dann werden wir ein bisschen häufiger gehört. Und ihr könnt uns dann auch gerne noch eine Bewertung dalassen. Dann werden wir noch besser gefunden. Darüber freuen wir uns immer. Und wir freuen uns auch über alle möglichen Anregungen und Feedback, auch gerne über die Mailadresse, die ich gerade gesagt habe. Wir hören uns also beim nächsten Mal wieder. Wir freuen uns. Bis dahin, habt eine gute Zeit und ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.